Haben wir einen haushaltspolitischen Scherbenhaufen vor uns liegen.
Nicht eine Ausnahme von der Schuldenbremse in Anspruch zu nehmen.
Money, money, money. Ja, richtig viel Money. 476,8 Milliarden Euro will die Bundesregierung dieses Jahr ausgeben. Fast eine halbe Billion. Und hat auch mit ein paar regelkonformen Tricks die Neuverschuldung im Vergleich zum eigentlichen Plan mehr als verdoppelt. Ohne allerdings formal juristisch die Schuldenbremse zu reißen. Vater Staat hat für den Bundeshaushalt auf jeden Fall die Taschen komplett leer gemacht. Und das im Grunde sogar bis auf den letzten möglichen Cent. Wie? Das erklärt uns gleich unser Spezialist für solche Fälle in Berlin, Manfred Schäfers. Ja, und danach bekommt noch der Präsident des Bundes Deutscher Steuerzahler das Wort und erzählt uns, wie die Ampel an vielen Stellen unnötig viel Money verschwendet und warum der neue Haushalt alles andere als ein Sparplan ist. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Freitag, den 19. Januar. Mitgearbeitet hat Michael Theil. Danke dir, Michael. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.
Inhaltlich glauben wir, brauchen wir einen komplett neuen Haushalt. Das, was wir hier sehen, ist also eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Das ist für uns nicht richtig. Es werden immer noch die falschen Schwerpunkte gesetzt.
Eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Das sagt Christian Haase, der haushaltspolitische Sprecher der CDU. Und es brauche einen komplett neuen Haushalt inhaltlich. Viel Getöse also heute in Berlin im Bundestag. Der Haushalt ist beschlossen, gestern Abend schon nach 9 Stunden Verhandlung. Wie und was das bedeutet, was es wert ist und was es uns kosten wird und auch noch zusätzlich kosten könnte, ja, das besprechen wir jetzt mit unserem Experten für diese ganzen Staatsmilliarden in unserem Berliner FAZ-Studio. Ich sage Hallo, Manfred Schäfers.
Ja, hallo, Herr Krobock. Grüße Sie.
Herr Schäfers, zunächst mal von hinten aufgesattelt. Die CDU sagt, so gehe es nicht. Aber gibt es denn außer einer erneuten Klage jetzt noch irgendeine andere demokratische Möglichkeit, diese Beschlüsse zu stoppen, oder ist es durch?
Es ist politisch durch. Formal geht es ja noch in den Bundestag selber, ins Plenum. In der übernächsten Woche wird dann 4 Tage darüber gestritten.
Ja.
Das geht dann los mit dem Finanzminister und den Rednern der Opposition, den Finanzpolitikern. Und Höhepunkt ist mal Mittwoch dann mit der Generalaussprache zum Kanzleretat. Mhm. Das wird sich dann der Oppositionsführer nicht nehmen lassen. Dann wird Friedrich Merz also auftrumpfen. Und am Freitag, den 2. Februar, wird das Ganze dann endlich beschlossen. Und dann werden alle 3 Kreuzzeichen machen, ob nun aus dem Regierungslager oder von der Opposition.
Ach, meinen Sie die
denn
auch?
Denn es war ein sehr langer, ich auch. Es ist ein sehr, sehr langer, sehr quälender Prozess gewesen.
Und das heißt aber dann auch im Klartext, wenn sich jetzt dann nicht irgendwie überraschend einige aus der Ampel querstellen und gegenstimmen, dann ist die Entscheidung von letzter Nacht dann am 2. Februar auch hochoffiziell.
Ja, ja, das ist jetzt, da ist nichts mehr zu erwarten, dass da noch irgendwas anbrennt, sondern das kommt jetzt so.
Okay, dann können wir jetzt drüber sprechen. Ich noch mal einmal vorweg gefragt, haben Sie sowas in Ihrer Karriere, ich sag mal, Sie sind schon eine Weile dabei als finanzpolitischer Beobachter, haben Sie sowas schon mal so in der Form erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch geschrieben, so viel hin und her gab es noch nie. Ich habe dann darüber überlegt, das ist jetzt übertrieben, aber ich beobachte das jetzt gut 2 Jahrzehnte, da gab es das nicht und ich kann mich auch vorher nicht dran erinnern. Nein, das ging von Anfang an irgendwie quer los mit einem Brief des Vizekanzlers an den Finanzminister, indem er ihn eben ermahnte, nicht nur auf die Schuldenbremse zu schauen, sondern auch auf die Projekte, also natürlich insbesondere die Projekte der Grünen. Dann ein Brief des Finanzministers an den Vizekanzler, in dem dann Lindner irgendwie sich auch suffisant lustig machte über den Brief des Vizekanzlers, indem er eben sagte, also er höre mit Freude oder vernehme mit Freude, dass also auch Habeck sich an das Grundgesetz halten wolle und so weiter. Also das war schon ziemlich schlecht eingestielt, das Ganze. Dann haben wir eigentlich auch seit ungefähr 15 Jahren das Verfahren, dass die Regierung im März Eckwerte beschließt, um den Haushaltsprozess sanft zu starten. Ja, ja. Das fiel in diesem Streit völlig weg. Dann wollte man gleich Mitte Juni den Haushaltsentwurf im Kabinett beschließen. Da kam man dann auch nicht zusammen, weil man immer noch gestritten hat. Das wurde dann unmittelbar vor der Sommerpause, also eigentlich der letztmögliche Zeitpunkt. Und dann war natürlich unangenehmer Höhepunkt aus Sicht der Koalition das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Viel mehr schieflaufen kann nicht, ne? Kann man sagen.
Nee, und dann machte auch die Koalition noch den Eindruck, ach naja, jetzt 64 Milliarden, aber ansonsten kriegen wir das schon hin, wie geplant, aber natürlich überhaupt nicht. Und ja, wir wissen ja noch die Bilder aus dem Kanzleramt, wo die da zusammensaßen, Scholz, Habeck, Lindner und ewig nach einer Lösung gesucht haben und dann wieder die Korrektur dieser Korrektur und jetzt endlich das Ergebnis.
Irre. Dann lassen wir uns doch jetzt mal über die Fakten reden. Und bevor wir vielleicht verbal mit Milliarden um uns werfen, was ja vielen auch so surreal vorkommt, vielleicht erstmal, was ist denn jetzt in letzter Minute noch geändert worden? Also was ist inhaltlich über Nacht neu im Vergleich zu dem, was Sie jetzt eigentlich seit Monaten verfolgen und beobachten?
Ja, verschiedene Punkte. Also zum einen wollte die Koalition sich im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit bedienen. Ja. Das war und ist rechtlich sehr, sehr heikel, weil es A, Geld der Beitragszahler ist. Also da kann man nicht einfach so reingehen. Ja. Und B, diese Begründung, also sie hätten ja damals Zuschüsse gezahlt in der Corona-Krise. Und da war man sozusagen als Bund solidarisch und jetzt müsse dann die Bundesagentur mal dann helfen, wenn der Bund etwas in Not sei. Geht eben auch nicht. Es gab vergangene Woche eine Anhörung und da wurde eben darauf hingewiesen, dass das Urteil des Verfassungsgerichts ja genau sagt, man darf Notlagenkredite nicht für Aufgaben in normalen Zeiten nutzen. Ja, und wenn man jetzt die in der Notlage mit Notlagenkredite gepäppelte Bundesagentur schröpft, greift man eigentlich indirekt auch wieder auf Notlagenkredite zurück. Also es ist rechtlich heikel.
Gibt eine Vorlage also für die nächste Klage quasi.
Wäre gewesen und deswegen hat man gesagt, machen wir nicht. Hm. Ja. Dann, das ist mal gerade, was gab es in letzter Änderung noch für
Elterngeldgrenze, habe ich gesehen, für Alleinerziehende.
Elterngeld nochmal so marginal, ja, für Alleinerziehende. Man war runter auf 150.000 zu versteuerndes Einkommen als Grenze. Jetzt geht man wieder auf 175.000. Ja, da fragt man sich, warum muss man das dann nochmal anpacken? Ist das wirklich notwendig gewesen? Und dann hatten wir beim Bürgergeld, da sind jetzt Sanktionen für Leistungsbezieher vorgesehen, die sich eben jedem Arbeitsangebot verweigern. Ja. Und da hat man dann gesagt, okay, das machen wir jetzt tatsächlich. Gab wohl Bauchschmerzen bei SPD und Grünen, auch insbesondere Grünen. Aber erstmal befristet auf 2 Jahre. Und dann schauen wir, bringt es wirklich etwas oder nicht. Ja. Auch da könnten wir auch sagen, wir machen es einfach und schauen. Und wenn es nichts bringt, können wir die Sanktionen wieder abschaffen. Aber jetzt hat man es wieder geändert. Also man ändert sehr gerne etwas
und schnell,
in dieser Koalition.
Ja. Und dann habe ich auch noch gesehen, wird eine zusätzliche 1 Milliarde Euro in Neubauten, in klimafreundliche investiert, um die schwächelnde Bauwirtschaft anzukurbeln.
Genau, das war jetzt nicht in letzter Sekunde, sondern in allerletzter Sekunde.
Aber Herr Schäfers, wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, ne? Elterngeldgrenze hoch, keine Rückerstattung des Zuschusses von der Bundesagentur für Arbeit, zusätzliche 1 Milliarde in klimafreundliche Neubauten, ja gut, und ein paar Peanuts, die man jetzt Leistungsverweigerern bei der Bundesagentur für Arbeit nicht zahlt. Das klingt doch alles zusammen, aber irgendwie nicht nach Sparmaßnahmen in letzter Sekunde, sondern eher nach Mehrausgaben.
Ja, es sind auch Mehrausgaben. Also die Koalition gibt mehr aus. Die Neuverschuldung steigt auch deutlich gegenüber dem Entwurf vom vergangenen Sommer. Ist überraschend, gibt es verschiedene Gründe.
Bevor Sie es ausführen, einmal auf die Zahlen bitte gucken, weil ich finde es geradezu absurd. Ne?
Ja, genau. Also jetzt ist eine Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro vorgesehen und im vergangenen Sommer waren es 16,5 Milliarden Euro.
Mehr als doppelt so viel.
Ja, hat verschiedene Gründe. Wie geht das? Also erstens orientiert man sich immer am Bruttoinlandsprodukt des Vorjahres. Vergangenen Sommer hatte man auf 2022 geguckt. Jetzt sind wir im Januar 2024, also gucken wir auf das Jahr 2023. Das Bruttoinlandsprodukt war vergangenes Jahr höher, nominell, durch die Inflation. Wirtschaft ist zwar nicht gewachsen groß, aber Inflation hatten wir. Deswegen ist da die Basis größer. Das führt schon mal dazu, dass man etwas mehr Schulden machen kann in einer wirtschaftlich normalen Zeit. Jetzt ist die Wirtschaftslage aber etwas schlechter, auch noch schlechter als im vergangenen Sommer gedacht. Das erhöht auch nochmal die mögliche Neuverschuldung um 5 Milliarden. Also die Schuldenbremse ist nicht so starr, wie viele Kritiker tun, sondern sie atmet. Ne? So, und dann ein ganz dicker Batzen, der noch hinzukommt, das sind die finanziellen Transaktionen. Was ist das? Das sind eigentlich Vermögensumschichtungen. Man nimmt einen Kredit auf und kauft damit etwas Werthaltiges. Also in dem Fall ist das die Aktienrente, also dass der Bund Wertpapiere kauft für die gesetzliche Rentenversicherung, damit die dann mal in anderthalb oder zwei Jahrzehnten ein Aktienvermögen hat, aus dem dann die hohe Last, die Babyboomer dann hervorrufen und geringere Beitragszahler, dass das abgepuffert werden kann. Also das sind allein 12 Milliarden, die dafür vorgesehen sind. Und dann nochmal 4 Milliarden, die Bahn mehr an Eigenkapital erhalten soll. Und so kommt man eben auf diese 39 Milliarden. Also das ist ja schon mal ein ordentlicher Batzen. Und dann kommt noch, und das hat die letzten Änderungen auch ermöglicht, hinzu, dass das vergangene Jahr etwas besser abgeschlossen wurde als gedacht. Und damit musste man die Rücklage nicht so stark anzapfen und hat eben nochmal 6 Milliarden zusätzlich in der Rücklage, die man jetzt dann dieses Jahr nutzen kann.
Wow. Ist es denn jetzt alles wieder getrickst oder ist es tatsächlich komplett, wie Sie sagen, atmendes System komplett in Ordnung?
Ich würde sagen, das sind die Regeln und das ist in Ordnung, wenn man es denn in Ordnung findet, dass man immer genauso viel Schulden macht, wie möglich ist. Also es ist wirklich so, man kann 39 Milliarden Euro und 28 Millionen Schulden machen. Und wie viel macht die Koalition? 39 Milliarden und 28 Millionen.
Wirklich bis zum letzten Cent. Der letzte Cent ist eingeplant, um ihn mit auszugeben.
Genau.
Und wenn jetzt was Außerplanmäßiges passieren würde, Herr Schäfers, also müsste ja nur der ganze Schnee auf einmal schmelzen, da sehe ich schon das nächste Hochwasser vor mir. Was ist denn dann?
Genau. Und das ist ja das, was dann ein Teil in der Koalition will, dass man dann eben in einer Notlage sich sieht und dann müsste man halt dann sagen, okay, Notlage und deswegen gilt die Schuldenregel nicht mehr, deswegen machen wir noch mehr Schulden.
Das heißt also, dieser ganze Beschluss, alles zu verplanen, was auch nur irgendwie möglich und so hindrehbar ist, ist im Grunde, spiegelt die Haltung von, ja, ich glaube, es sind SPD und Grüne wieder, die am liebsten gar nichts mehr von der Schuldenbremse wissen wollen.
So ist es. Ich glaube auch, das war eine stille Vereinbarung ganz am Anfang der Koalition, dass man gesagt hat, dass es so ein Deal war, okay, FDP, ihr wollt die Schuldenregel einhalten, das sagen wir euch für die späteren Jahre zu, aber im Gegenzug nutzen wir dann auch den Rahmen der Schuldenregel komplett aus. So wirtschaftet jedenfalls schon länger die Koalition. Und jetzt kommt natürlich noch eben erschwerend hinzu, dass SPD und Grüne gerne nochmal die Schuldenregel aussetzen würden und die SPD, die FDP in eine Lage bringen wollen, wo sie sich nicht mehr dagegen stemmen kann. Und dann arbeitet man eben so. Aber es hat alles seinen Preis. Ne? Es hat alles seinen Preis. Wir haben jetzt, also eine Zeit lang sah es ja so aus, als wenn staatliche Schulden nichts kosten, Zinsen null oder sogar negativ. Der Finanzminister verdient damit Geld. Jetzt ist aber wieder auf einmal anders. Im Bundeshaushalt schon im vergangenen Jahr und in diesem Jahr sind ungefähr 40 Milliarden Euro eingeplant für den Schuldendienst. 40 Milliarden. Und das führt dann eben dazu, dass vom Jahr 2028 an zurückgezahlt werden muss. Und dann merkt man eben, dass diese Notlagenkredite uns heute Luft geben, aber morgen Luft nehmen.
Also spätestens im Haushalt 2028 dann auch diesen Haushalt belasten werden.
Ja, und zwar um einen zweistelligen Milliardenbetrag.
Okay, Herr Schäfers, dann machen wir doch mal einen Punkt hinter all die ganzen Ausgaben. Sind ja nicht so wenige. Wir haben gelernt, bis zum allerletzten Cent. Also die Taschen sind im Grunde leer. So, wenn ich jetzt mal auf Ihre Redakteursbeschreibung auf Faznet gucke, ne, dann lese ich, Schäfers schreibt über Finanzpolitik und Entwicklungshilfe. Passt vielleicht ganz gut, denn die Entwicklungshilfe, wenn ich das richtig gelesen habe, ist vielleicht der Bereich, in dem jetzt eigentlich am meisten gespart wird, oder?
Im Vergleich zum vergangenen Jahr muss die Entwicklungsministerin auf 1 Milliarde Euro verzichten.
1 Milliarde.
Das ist schon ein nennenswerter Betrag, aber Deutschland ist einer der größten Geber der Welt.
Was denn mit den Bauern, Herr Schäfers? Wird die Grüne Woche in Berlin, die große Ernährungsmesse, die jetzt stattfindet, zur nächsten Bauernwutwoche?
Agrardiesel, ja. Die Bauern sind ja sehr mobilisierungsbereit. Da hat sich offenbar was angesammelt. Sie sind ein großer Empfänger von Subventionen. Das wollen wiederum dann die Bauern auch nicht so gerne hören. Ja. Aber sie leiden auch sehr stark unter Auflagen, unter Bürokratie. Also das ist dann eine gefährliche Mischung. Ja. Die ersten Proteste haben ja was genutzt. Die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen ist ja zurückgenommen worden.
Ja.
Und beim Agrardiesel wurde ja auch der Abbau gestreckt. Ja.
Also schon ein bisschen entgegenkommen. Ne?
Ja, schon ordentliches Entgegenkommen. Also mehr als die Hälfte entgegengekommen. Ja.
Aber die werden doch wahrscheinlich trotzdem weiter demonstrieren.
Ja, hat Bauernpräsident Ruckwied schon angekündigt.
Ich kann ja schon mal spoilern, die Bauern sind auf jeden Fall auch kommenden Montag wieder Thema hier bei uns im Podcast für Deutschland. Herr Schäfers, wer zieht denn jetzt noch ein langes Gesicht nach diesem neuen Haushaltsbeschluss? Gibt es noch irgendjemanden, wo Sie sagen würden, hui, haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, aber die trifft's?
Fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, aber es zeigt ja vielleicht auch, dass es alles doch nicht so schlimm ist, wie gedacht. Ja. Also es ist nicht der größte Sparetat aller Zeiten.
Haben Sie auch am Anfang eigentlich eindrücklich erklärt. Okay, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste doch jetzt der nächste Haushalt, also für 2025, eigentlich so schon im März in Angriff genommen werden. Mit wie viel Verspätung rechnen Sie da diesmal?
Auf jeden Fall verspätet er sich ein bisschen. Normalerweise hat man schon zum Jahresanfang dann das sogenannte Aufstellungsschreiben aus dem Bundesfinanzministerium an die anderen Häuser. Also dann wird eben die Finanzlage allgemein beschrieben und dann gebeten, dass sie dann ihre Anmeldung machen unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen. Also nicht zu üppig, bitte. Und das kommt jetzt ein bisschen später, weil man wahrscheinlich gedacht hat, jetzt wollen wir erstmal den einen fertig machen und dann erst den nächsten uns vorknöpfen. Kurzum, die Finanzlage wird im nächsten Jahr nicht einfacher sein. Und wir haben ja irgendwie gelernt, die Koalition streitet ganz gerne. Also das deutet alles nicht darauf hin, als wenn wir jetzt eine elegantere Haushaltsgesetzgebung sehen sollten. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird mich wieder ganz gut beschäftigen. Ich hatte ja mal ein Jahrzehnt, da hat Haushalt kaum noch eine Rolle gespielt, weil es immer nur schwarze Zahlen oder sogar Überschüsse gab. Das interessiert dann kaum jemand. Und momentan ist das wieder ein Geschäft, von dem ich journalistisch sehr gut leben kann.
Immerhin das. Vielen Dank, lieber Manfred Schäfers, und beste Grüße nach Berlin.
Ja, vielen Dank zurück. Tschüss.
Der Kollege Manfred Schäfers hat uns gerade erläutert, was jetzt die Einigung bedeutet, wo Löcher gestopft werden, wo gespart wird. Und der lange Weg dahin, angefangen mit diesem Brief von Habeck an Lindner, nachdem eigentlich klar war, die beiden werden in dieser Legislaturperiode keine Freunde mehr, Gut, Freunde müssen sie nicht sein, aber ja, nach diesem Brief ging alles los. So, ich freue mich jetzt sehr auf unseren nächsten Gesprächspartner. Er ist sowas wie der Anwalt der Steuerzahler, also auch Ihrer und meiner, das Finanzgewissen der Nation und ja, der mahnende Zeigefinger für unsere manchmal doch zu verschwenderischen Politiker. Rainer Holznagel ist seit über 10 Jahren Präsident des Bundes der Steuerzahler und uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Holznagel.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Wie finden Sie denn den jetzt mit fast einjähriger Verspätung präsentierten Haushaltsbeschluss?
Die Verspätung spricht für sich. In der Zwischenzeit hat das Bundesverfassungsgericht eine wichtige Entscheidung getroffen, die die Haushaltsberatung noch mal ordentlich durchgerüttelt hat. Und am Ende haben wir jetzt einen Vorschlag auf den Tisch liegen, den nun endlich auch das Parlament diskutieren kann. Aber ich fürchte, es wird so nicht bleiben.
Ja, was fürchten Sie?
Ich denke, dass die ein oder andere Ausgabe denn doch noch wieder vielleicht reingenommen wird oder vielleicht ringt sich das Parlament auch mal zu wirklichen Sparmaßnahmen durch. Denn der Haushalt, den wir jetzt als Vorlage bekommen haben, ist ja alles andere als ein Sparhaushalt. Im Gegenteil, er ist ja deutlich gewachsen. Mhm. Fast alle Ministerien haben mehr Geld. Lediglich das Bauministerium und das Entwicklungshilfeministerium haben etwas weniger Geld. Aber im Groben und Ganzen sind die Ausgaben explodiert.
Ja. Der Kollege Schäfers hat gerade gesagt, so viele Überraschungen und Wendungen wie bei diesem Haushalt 2024 gab es noch nie. Herr Holznagel, fühlen Sie sich denn da bei unserem Finanzminister und allen Mitentscheidern der Ampel in guten Händen, wie unsere Steuern verwendet werden?
Wir müssen ja sagen, dass wir eine Koalition aus 4 Parteien haben. Das sind einmal 3 Parteien, nämlich die Grünen, die SPD und die FDP und der Bundeskanzler. Und dementsprechend geht es immer hin und her und jeder hat seine Präferenzen, jeder hat seine Vorlieben auch und die passen natürlich nicht überein. Insofern haben wir uns schon fast gewöhnt, dass es immer hin und her geht und dass es viele Überraschungen gibt. Fakt ist, dass es, und da sind sich, glaube ich, alle einig, eigentlich keinen politischen Willen und keinen politischen Konsens zu Einsparmaßnahmen gibt. Und deswegen haben wir an vielen Ecken und Enden, wo es geboten wäre, wirklich den Rotstift anzusetzen, teilweise sogar noch Ausgabensteigerungen. Also wenn ich mir ansehe, dass die Computerspieleindustrie weitere Subventionen bekommt, das Gegenteil wäre der Fall gewesen und so weiter und so fort, so dass ich einfach feststellen muss, es gibt doch eine super große Koalition in der Ausgabenpolitik, aber überhaupt keine Einigung in der Sparpolitik.
Also in nicht so guten Händen, um die Frage nochmal kurz hervorzukramen.
Nein, natürlich nicht in so guten Händen, aber das ist eine, ich glaube, das muss man immer politisch einschätzen. Was heißt schon in guten Händen? Wir haben eine Politik, die natürlich um Lösungen ringt. Wir haben eine Politik, die mittlerweile sehr fragmentiert ist. Wir haben unterschiedliche Parteien. In den Parteien gibt es auch unterschiedliche Protagonisten und Akteure. Und dementsprechend ist es wichtig, dass hier einerseits natürlich Politik betrieben wird, die Konsens schafft, die Einigkeit schafft, aber die auch erklärt. Und die jüngsten Subventionskürzungsbeschlüsse, die ja gerade die Agrarindustrie treffen, zeigen eben, auf der einen Seite sieht man die Notwendigkeit, Subventionen abzubauen, auf der anderen Seite macht man das in einer Didaktik, in einem Tempo, das unverträglich mit der Demokratie und dem Sozialstaat ist und vor allen Dingen auch mit der wirtschaftlichen Planbarkeit. Und deswegen muss die Koalition hier zu seriösen und geordneten Haushaltsberatungen zurückfinden.
Montag sind die Bauern wieder auf der Straße, genau.
Sie sind heute schon auf der Straße und hinzu kommen noch die Logistiker, viele kleine und mittelständische Unternehmen, die um ihre Existenz bangen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen mittlerweile sehr verunsichert in die Zukunft schauen. Und das ist Gift für die Demokratie, das ist nicht gut für eine Bundesregierung, die natürlich irgendwann auch mal wiedergewählt werden muss, weil die Konsequenz ist, dass sich sehr viele Menschen, sehr viele Unternehmen schlicht und ergreifend von der Politik weiter entfernen.
Sie als Bund der Steuerzahler geben ja auch dieses jährliche Schwarzbuch heraus. Ne? In der aktuellen Ausgabe vor ziemlich genau 3 Monaten haben Sie mal wieder 100 Fälle von Steuerverschwendung offengelegt. Ich finde es beim Lesen immer wieder faszinierend, wie schnell 3-stellige Millionensummen für nichts und wieder nichts rausgeblasen werden. Was ist aktuell für Sie der krasseste Fall von Missmanagement?
um auch im aktuellen Haushalt zu bleiben, ja, die Politik beim Bundesbauten sozusagen. Also der Bund selber ist ja auch Bauherr. Er baut nicht nur die größte Regierungszentrale auf der Welt, nämlich die Erweiterung des Bundeskanzleramtes, sondern wir kriegen auch ein zweites Bundespräsidialamt, aber leider nur vorübergehend. Das heißt, der Bundespräsident muss ausziehen, weil das jetzige Bundespräsidialamt saniert wird. Und für ein Provisorium gibt man 205 Millionen Euro aus. Ich schätze mal, dabei wird es nicht bleiben. Und am Ende, wenn der Bundespräsident wieder ins Schloss Bellevue einzieht, weiß man nicht, was mit diesem Interimsbau passiert. Und das ist, glaube ich, sehr beispielhaft dafür, wie denn doch mit öffentlichem Geld umgegangen wird und wie locker denn die Millionen und Milliarden in Berlin sitzen, ja, während man an anderer Stelle sich als großer Sparkommissar und Subventionsabbau Voranschreitungsminister präsentiert. Das, glaube ich, das passt alles nicht zusammen. Und lassen Sie mich das Beispiel noch sagen. Wir haben ja in diesem Jahr auch die politische Kommunikation, auch die Kampagnen- und Werbeslogans genau untersucht. Und wenn eine Bundesregierung fast 80 Millionen Euro dafür investiert, damit man uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erklärt, wie man Energie spart, nämlich beispielsweise kürzer duschen oder das Fenster schließen, dann hat das alles andere mit Demut zu tun und auch nicht mit seriöser und nachhaltiger Ausgabenpolitik.
Ich meine, Sie sind ja nicht nur Kritiker des Ganzen, sondern Sie haben selber auch Vorschläge gemacht, wie besser mit unseren Steuereinnahmen umgegangen werden könnte, ja vielleicht sogar sollte. Und Sie haben, kann man auch erwähnen, dem Münchner Merkur eine Liste mit 5 Punkten durchgegeben, das verlinke ich auch nochmal, wo Ihrer Meinung nach auch viel zu viel Geld ausgegeben wird, nicht nur verschwendet. Also wir reden jetzt nicht nur von Verschwendung, sondern auch überhaupt von Strategien. Und am auffälligsten finde ich eigentlich, dass seitdem die Ampel am Werk ist, an der Regierung ist, die Personalkosten des Bundes um 8 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen sind. Wie kommt das denn, Herr Holznagel, und ist das gut so?
Wir haben tatsächlich einen Rekord, was Personalbestand auf Bundesebene angeht. 300.000 Beamte und Angestellte und 30.000 allein in den Ministerien. Und die Ampel hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie in kürzester Zeit nicht nur Umstrukturierungen, sondern auch Neueinstellungen getätigt hat. Gerade in dem höheren dotierten Bereich, also die sogenannten B-Stellen, die sehr gut bezahlt werden, sind massenhaft Neueinstellungen und Umorganisationen getätigt worden. Und unterm Strich sehen wir, dass eben die Personalausgaben quasi explodiert sind. Und das hat natürlich auch etwas mit zunehmender Bürokratie, mit zunehmendem Staat in allen Lebenslagen zu tun. Und die Philosophie wird hier sehr gepflegt. Und das, glaube ich, widerspricht dem Gedanken, einen sparsamen und nachhaltigen Haushalt aufzustellen. Weil mit den Personalkosten, die ja schon exorbitant hoch sind, sind natürlich auch weitere Kostensteigerungen verbunden. Ich habe ja schon den Neubau des Bundeskanzleramtes erwähnt. Ja. Aber insgesamt haben wir auch an anderen Stellen exorbitante Kostensteigerung, beispielsweise der Eigenkonsum des Bundes, also sogenannte Verwaltungsausgaben, die sind mit 67 Milliarden Euro so hoch wie noch nie zuvor. Das ist ein rasant ohne Ende. Und deswegen muss man wirklich sagen, hohe Personalkosten erzeugen auch an anderer Stelle hohe Kosten. Und hier hätte die Ampelkoalition Zeichen setzen müssen.
Ja, ja. Sie sagen jetzt gerade 67 Milliarden Euro für den Konsum, so wird das wohl genannt, des Bundes. Wie war das unter Merkel?
Deutlich weniger. Es war auch ein stetiger Anstieg, keine Frage. Das ist nicht nur die Ampelkoalition, die hier Fehler gemacht hat. Ja. Aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war Wolfgang Schäuble Innenminister. Da hat es Versuche gegeben, dass man mit Kostenleistungsrechnungen einen zusammen veranlagten Einkauf hier an der Stelle Einsparungen für den Bund generieren will. Auch was völlig vergessen ist in der Republik ist, dass wir 2 Dienstsitze haben. Also die Bundesregierung muss einerseits natürlich in Bonn sein, zahlenmäßig sogar mehr als hier in Berlin. Und sie ist hier in Berlin. Mhm. Und diese geteilte Dienstsitz, also die 2 Dienstsitze, die kosten natürlich auch Geld. Nicht nur Geld, sondern eben auch sehr viel CO2. Also wenn man ökologisch hier voranschreiten will, wäre das auch ein Beitrag, um nicht nur Einsparungen zu tätigen, sondern auch um nachhaltiger zu werden.
Wie viel könnte man da einsparen? Haben Sie es mal durchgerechnet?
Die jährlichen Teilungskosten sind ja nicht valide, aber der Bund selber geht ja um die 20 Milliarden Euro jährlich davon aus. Wahrscheinlich liegen sie viel höher, weil nicht berechnet wird, wie hoch die Arbeits Arbeitsplatz oder die Arbeitsverluste sind, wenn Beamte hin und her fahren, wenn Abstimmungen und wenn Besprechungen stattfinden, die sozusagen nur über Videokonferenzen stattfinden und so weiter. Also da gibt es ja relativ viel softe Momente, die man so gar nicht messen kann. Fakt ist jedenfalls, dass uns das relativ viel Geld kostet und dass die Zeit mittlerweile so weit fortgeschritten ist und Bonn sich wahnsinnig entwickelt hat. Es ist, glaube ich, reif für einen Dienstsitz und der muss in Bonn, der muss nicht in Bonn sein, sondern in Berlin.
Sondern in Berlin. Ja, okay, Sie sagen, wir haben höhere Verwaltungskosten, wir haben viel mehr Personal, wir haben wahnsinnig teure Baukosten, Bürokratie mehr eigentlich. Wir wollten ja mal Bürokratieabbau. Was ist mit Digitalisierung? Sehen Sie die überhaupt irgendwo stattfinden?
Bürokratie muss eingedämmt werden. Ich bin da aber auch ganz offen und ehrlich. Das schreit natürlich jeder und das ist für jede politische Konstellation ein willkommenes Narrativ. Wenn es denn aber wirklich um den Schwur kommt, dann haben wir aber auch viel Protagonisten aus der Wirtschaft und der Gesellschaft, die dann wieder nach mehr Bürokratie schreien. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Deswegen sollte man diese beiden Projekte vielleicht verbinden. Digitalisierung und Bürokratieabbau. Schauen wir uns die Realität von Ministerien, von Verwaltung, von Regierung an. Wenn wir diese Prozesse alle digitalisieren wollten, dann müssen wir einfach viel mehr über Bord schmeißen. Dann müssen wir auch über Zentralisierung sprechen und dann müssen wir aber auch über Datenhoheit sprechen. Deswegen glaube ich, brauchen wir hier ein neues Narrativ. Wir brauchen eine neue Erzählung in Sachen Digitalisierung. Bisher ist die Digitalisierung so vorgenommen worden, nämlich aus der Sichtweise, aus dem Blickfeld der Verwaltung. Ja. Jetzt muss der Bürger, jetzt müssen die Betriebe im Mittelpunkt stehen. Was brauchen wir Bürger, damit wir diese Verwaltung digital erleben, damit unsere Verpflichtungen gegenüber dem Staat einfacher und schneller werden? Und wie kann der Staat dann selber auch gewisse Vollzüge auch realisieren? Stichwort Steuervollzug, Stichwort Sozialabgaben. All das sind Fragen, die müssen geklärt werden. Und deswegen braucht es eine neue und nachhaltige Strategie in Sachen Digitalisierung. Da sage ich aber auch, viel Geld hilft da nicht viel, sondern wir brauchen erst die Idee, dann eine Strategie und dann einen entschlossenen Umsetzungsplan.
Letzte Frage, welche Schulnote würden Sie geben?
Versetzungsgefährdet, auf jeden Fall.
Blauer Brief ist das, ne?
Ist ein blauer Brief und es gibt aber sehr viele Menschen, die deutlich machen, dass es anders gehen muss. Aber nicht nur mit der Bundesregierung, sondern vielleicht insgesamt auch mit der Republik. Ich will nicht alle Schuld der Koalition zuschieben. Es sind sehr, sehr viele Strukturprobleme, die wir angehen müssen, wo alle mitarbeiten müssen. Nicht nur die Bundesregierung, auch ein Stück weit die Opposition, auch die Medien und auch viele Vereine und Verbände. Da will ich uns nicht aus der Verpflichtung lassen. Die Bauern haben nochmal deutlich gemacht, was es bedeutet, kurzfristig unplanbar damit klarzukommen, wenn sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Und vor dem Hintergrund muss, glaube ich, jeder aufgerufen sein, dass wir alle miteinander mehr reden, mehr kommunizieren und dass wir planbar miteinander zusammenarbeiten.
Gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr. Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Beste Grüße.
Danke Ihnen auch.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 19. Januar. So, einige Links für Sie habe ich noch in die Shownotes gepackt, da können Sie noch eine Menge nachlesen. Und dann habe ich auch noch einen Hinweis. Die eigentlich für morgen geplante neue Folge unseres FAZ-Auslands-Podcast Machtprobe, die müssen wir leider aus diversen Gründen aus diesem zweiwöchigen Turnus reißen. Ja, es kommt morgen nicht, sondern erst Samstag in einer Woche, also der 24. Januar. Da kriegen Sie wieder die Machtprobe und jetzt haben Sie hoffentlich Wochenende. Machen Sie es gut, bis dahin, ciao.